Mit Natalie Penkett zum spanischen Schritt. Hallihallo, ihr lieben Hypomaniacs da draußen. Ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdefreunde. Dieses Mal wagen wir uns an Zirkuslektionen, speziell an den spanischen Schritt. Dafür haben wir niemanden Geringeren als Natalie Penkett zu Gast, die schon mit 4 Jahren am liebsten in den Zirkus ging, um von den großen Meistern Pferdetricks zu lernen. Kommt euch vielleicht der Name Penkett irgendwie bekannt vor? Nein? Dann hört mal ein paar Episoden zurück in die auf Trab-Folge Die Hohe Schule der Freizeitreiter rein. Da ging es um ihren Vater Klaus Penkett, der leider im Vorjahr verstorben ist. Er ist der Erfinder der Freizeitreiterakademie. Von ihm haben ambitionierte Reiter sehr viel profitiert, sowie von der Bodenarbeit und den Zirkuslektionen seiner Tochter. Manege frei für Natalie. Also fangen wir doch mal an, indem du uns kurz deine persönliche Pferdegeschichte erzählst, wie du praktisch wie deine Liebe zu Pferden entwickelt hast und wie du wahrscheinlich über deinen Vater zum Reiten gekommen bist, oder warst du der Erste in der Familie?
Ja, also es war ganz witzig. Also ich war erst 4 Jahre, da habe ich schon Pferde kennengelernt, und zwar, wie man es eigentlich nicht macht, würde ich mal sagen, im Zoo geführt, ein paar Runden auf einem Shetty. Und ab da fand ich irgendwie Pferde toll. Und mein Vater ist zu der Zeit nicht geritten, aber früher, also davor, musste er schon beruflich auch reiten, weil er da auch in der Landwirtschaft mit was zu tun hatte. Und hat dann aber aufgehört. Er hat durch mich praktisch wieder angefangen. Und dadurch hatte ich es natürlich sehr leicht, weil ich hatte einen pferdebegeisterten Vater. Und das war natürlich super. Seit ich 4 bin, haben Pferde mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Als ich dann 7 war, hatten wir das erste Pferd in der Familie. Das war dann sein Pferd. Und als ich 9 war, habe ich mein erstes Pony von meinem Sparbuch größtenteils bezahlt. Das war ein kleines Araber-Welsch-Pony, also 1,35.
Ja.
Und ja, dann ging das los. Und dann habe ich mit meinem Vater ganz viele Wanderritte gemacht. Und da sind wir, das war damals eher eine Seltenheit, dass Leute, Reiter, sich auf Wanderritte gemacht haben.
Mhm.
Und dann hatten wir da auch schon einen Western-Sattel. Das war auch selten. Den haben wir uns auf der Equitana gekauft. Also ich habe meinen ersten Western-Sattel 1975 gekauft.
Ui, das war wirklich früh, ja?
Ist ein bisschen her schon, ja. Damals hat man sich den einfach so gekauft und dann aufs Pferd gelegt.
Also, sah ja auch schön aus.
Ja, ich sag mal, anpassen und sowas, das gab's da nicht. Das hat funktioniert, ne, irgendwie. Ja, und dann haben wir mal einen Wanderritt gemacht. Da konnte man sich das überall so abstempeln lassen, und dann hatten wir irgendwie 600 Kilometer.
Wow.
Und dann haben wir noch irgend so einen Preis gewonnen bei einer Zeitung für den längsten Wanderritt in dem Jahr und so. Das war so ganz spannend. Dann ist mein Vater ja ziemlich ins Westernreiten gegangen, war da auch ganz erfolgreich mit seinem Araber dann.
Mhm.
Er hatte dann einen Araber irgendwann, was ja auch eine Seltenheit war, dass ein Araber, also ein Chagi-Araber war,
yeah,
das, im Westernreiten erfolgreich war. Aber naja, damals brauchte man auch noch nicht für jede Disziplin ein einzelnes Pferd. Da war es eben so, da hat er mit einem Pferd alles gemacht. Und mein Pony, das ist leider relativ früh, also mit 12 Jahren, schon an einer Kolik gestorben. Mhm. Also ich war noch klein, habe natürlich sehr getrauert, aber ich wollte dann doch wieder ein neues Pferd haben. Und dann wurde es auch bei mir ein Chagi-Araber, und das ist der Lucky gewesen, mit dem ich eigentlich sozusagen berühmt geworden bin, weil der war auch auf meinem ersten Buch drauf. Und das war so das Pferd, mit dem ich auch so aufgetreten bin. Und ich wurde dann ja eigentlich so ein bisschen bekannt über die Zirkuslektion.
Ja, das gab es auch noch nicht so viel damals.
Das gab es noch nicht so viel. Mhm. Als ich damit anfing, also wir hatten im Urlaub einen Zirkus kennengelernt, und der hat da gastiert, wo wir gewohnt haben im Urlaub.
Mhm.
Das war auf Föhr. Und statt am Strand waren wir jeden Tag in der Vorführung, weil der hatte irgendwie total schöne Pferdenummern. Da haben wir im Zirkus so ein bisschen was kennengelernt, wie man so, naja, ich nenne es jetzt mal Tricks mit den Pferden macht. Heute mache ich vieles auch anders als im Zirkus, weil ich ja auch jetzt eben ja sogenannte positive Verstärkungen kennengelernt habe, Klickertraining kennengelernt habe. Und das ist alles jetzt schon natürlich weiterentwickelt, würde ich mal sagen, didaktisch. Aber so ging das halt los. Und mein Pferd war damals ein, glaube ich, der ersten, das sich auf irgendeiner Vorführung hingelegt hat. Das gab es noch nicht. Heute ist es ja, naja, wenn jetzt jemand auf einer Vorführung nicht ein Kompliment macht, dann ist schon ein bisschen wenig.
Zu wenig, ne? Ja.
Aber heute, also, kann jeder irgendwie spanischen Schritt, Kompliment und so von den Show-Leuten. Aber als ich eben damit anfing, war das nicht so.
Dein Vater hat aber in die Richtung nichts gemacht. Da hast du deine eigene Pferdeschule entwickelt, oder?
Ja, also mein Vater war der Reiter, der erfolgreiche Westernreiter. Und ich war immer die Bodenarbeit-Zirkuslektionen-Frau. Mhm. Wobei ich natürlich auch geritten bin. Ja. Also das war immer so ein bisschen witzig. Reitest du denn auch? Ich sage, ja, natürlich reite ich auch. Aber darüber brauche ich jetzt nichts zu schreiben oder zu veröffentlichen, weil das hat ja mein Vater gemacht.
Und ich will auch bei dir bleiben und gar nicht an die Freizeitakademie anschließen. Was sind denn die Eckpfeiler von Nathalie Penkitz Pferdeschule und was ist da das Wichtigste, was du gerne Pferdefreunden mitgeben möchtest?
Ich würde mal sagen, anfangen muss man bei einer vernünftigen Pferdehaltung. Und das hat meiner Meinung nach Ursula Bruns, ist ja, glaube ich, bei euch auch ein Begriff, ne?
Ja, sehr, ja.
In die Köpfe gerufen. Sozusagen durch ihre Offenstallhaltung und so, weil ich finde, das ist eigentlich das Einzige, was geht. Und dann kann man eben weitersehen, dann muss man natürlich, muss dann alles andere auch stimmen. Die Ausrüstung, der Umgang und dann kommt irgendwann, ja, Sattel und so weiter. Aber ich muss halt anfangen, wie soll ich sagen, an den Stützpfeilern, wie du sagtest eben, und das ist für mich die Haltung und das Körperliche beim Pferd. Und dann kann ich gucken, dass ich vernünftig reite. Vernünftig reiten bezieht sich bei mir erstmal auf den Sitz. Wenn ich schief sitze, kann das Pferd nicht gerade ausgehen. Es sei denn, das eine Pferd kennt mich jetzt schon seit 10 Jahren und weiß, wenn die da oben links sitzt, meint die, ich soll gerade ausgehen. Ne? Das kann ja auch sein. Dann können sich die Pferde ja damit abfinden. Okay, wenn die so komisch sitzt, dann heißt das, ich soll gerade gehen. Und wenn die gerade sitzt, dann heißt das, ich soll abbiegen. Aber das ist ja nicht das Ideal. Es muss immer so sein, es muss irgendwie ein fairer Umgang sein. Also das Pferd muss mich verstehen können und es muss irgendwie etwas Angenehmes erfahren, wenn es das Richtige macht.
Und das heißt also, dieses Vertrauen, das man sich erarbeiten muss, das beginnt eigentlich schon mit der Haltung.
Ja gut, dadurch kriegt man jetzt vielleicht kein Vertrauen, weil das Pferd weiß ja nicht, wer jetzt dafür gesorgt hat, dass da Weiden sind oder ein vernünftiger Auslauf oder Gesellschaft oder ein Unterstand oder ein Zaun oder was auch immer. Aber ich finde, wenn ein Pferd immer in der Box steht, dann kann ich nicht von ihm erwarten, dass es gelassen ist.
Und du bist, wie gesagt, eine Freundin der Bodenarbeit und von Zirkuslektionen. Vielleicht kannst du kurz erklären, wofür die gut sind.
Oh, das Wort kurz, das ist natürlich immer schwierig.
Nein, das kurz nehme ich zurück.
Okay. Nein, Bodenarbeit und Zirkuslektionen, ich mische das ruhig mal so ein bisschen. Wo hört das eine auf, wo fängt das andere an, ist die Frage. Ne? Bodenarbeit ist ja in dem Moment, wenn man nicht drauf sitzt, eigentlich alles sozusagen. Und ja, das erweitert den Horizont fürs Pferd, weil es einfach mehr lernt, neue Bewegungen lernt, nochmal anders auf den Menschen einzugehen, vielleicht neue Gegenstände kennenlernt, wenn es auf dem Podest klettert oder sowas. Oder ja, vielleicht auch neue, wenn es einen spanischen Schritt macht, dann wird die Schulterfreiheit gefördert. Ist das jetzt Gymnastik oder ist das Zirkus? Ist eine gute Frage. weiß ich auch nicht genau, weil ich kann eben darüber auch, wenn ich mal zu viel Energie im Pferd habe, kann ich die relativ kontrolliert dann ableiten, wenn ich es einfach dann mal spanischen Schritt gehen lasse. Bei mir ist, also ich finde es wichtig, dass man nicht nur darüber trainiert, dass man halt Druck und Druck wegnehmen als Methode des Trainings hat, sondern dass man, wenn das Pferd das Richtige macht, was Gutes dazu tut. Also eine Belohnung ist für mich nicht nur, dass der Druck weg ist. Also manche nennen das ja schon dann die Belohnung, aber das ist für mich zu wenig. Mhm. Also ich würde als Belohnung schon was Gutes dazu tun.
Und das wäre?
Das kann mal ein Kraulen sein. Also ein Fohlen findet das, kann ich ja auch schon mit dem Fohlen was machen.
Ja.
Auch ein Fohlen muss ich ja irgendwie führen lassen. Das lebt ja hier nicht wild. Das kann ich mal kraulen, kratzen oder sowas. Das ist ja für ein Fohlen auch schön. Aber die stärkste Belohnung ist natürlich Futterbelohnung. Viele schreien dann immer auf, ah, Futter, nee, das will ich nicht. Und dann fühlt mein Pferd in meiner Tasche rum und so. Ja, wenn man keine Spielregeln dafür hat, passiert das. Aber die Spielregel, entweder, ich nehme mal das Stichwort Klickertraining, man arbeitet mit dem Klicker, das heißt also immer, erst kommt der Klick in dem Moment, wo das Pferd das Richtige macht.
Mhm.
Oder ich kann auch mit dem Wort arbeiten. In dem Moment, wenn das Pferd das Richtige macht, nehme ich ein Wort.
Mhm.
Immer das Gleiche. Mhm. Und immer wenn dieses Wort kommt, also meinetwegen toll, dann gibt es auf dieses toll, das ist meine Ankündigung oder mein Versprechen oder mein Gutschein. Also ich versuche verschiedene Worte, damit man das versteht jetzt, was ich meine. Das ist also der Gutschein für ein Leckerli. Muss ja nicht unbedingt kommerzielles Leckerli sein. Es kann auch eine Scheibe Karotte sein.
Und da wollte ich dich fragen.
Oder für Rehepferde ein Heukopf.
Ein Heukopf. Das habe ich auch versucht. Da habe ich nur mehr Angst, dass es das Schlundverstopfung gibt.
Es gibt aber auch Heukopfs, die können trocken gefressen werden.
Ah, okay. Da muss ich mal schauen. Ja. Also jedenfalls.
Oder man macht wirklich recht kleine Leckerlis. Ne?
Mhm.
Aber das ist wirklich das unmissverständlichste Lob Futter.
Ja, das stimmt. Ja.
Da brauchen wir uns keinen vormachen, das ist nun mal so.
Also ich habe jetzt auch vor 2 Wochen mal einen Zirkuslektionskurs an einem Tag gemacht und natürlich, was erwarte ich mir als Schüler? Ich möchte den spanischen Schritt lernen und ich möchte das Kompliment lernen. Die beiden Dinge fallen einem immer an bei Zirkuslektionen.
Ja.
Du hast nämlich so schöne 10 goldene Regeln aufgestellt für den spanischen Schritt. Vielleicht könntest du den mit uns jetzt durchgehen.
Fangen wir einfach mal am Anfang an. Was ich brauche als Grundlage, ist, dass ich das Pferd wirklich akkurat führen kann. Dass es also nicht drängelt oder zieht oder so, weil dann wäre es natürlich Quatsch, mit sowas anzufangen wie mit dem spanischen Schritt. Ich muss das wirklich also schön gerade, locker führen können und muss es auf dem Punkt anhalten können. Also wenn ich sage, ich möchte auf dem linken Vorderbein stehen, also das Pferd soll da in dem Moment, wo es den vornimmt und dann da drauf kommt, anhalten. Dann muss ich darauf anhalten können. Dann brauche ich übe immer vor dem spanischen Schritt die sogenannte Polka. Da hebt das Pferd bei jedem dritten Schritt ein Vorderbein. Also heben, 2 normale Schritte, anderes Bein heben. Das ist dazu da, dass es hinten dann auf jeden Fall immer mitgeht. Weil sonst habe ich nämlich die spanische Raupe. Vorne geht es, hinten steht es. Wird immer länger und dann, ach ja, hinten habe ich ja auch noch Beine, zack, 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 kommen die nach. Das will ich natürlich nicht, weil ich will ja einen vernünftigen Rhythmus.
Ja, weißt du, was mir auch passiert ist, nachdem ich den Video gesehen habe, musste ich es natürlich auch gleich ausprobieren. Ich hatte ein anderes Problem. Mein Pferd ist stehen geblieben, aber hat dann immer noch das vierte, hat das Bein dann immer noch nachträglich
gesetzt, ne?
Genau, was macht man da?
Das ist nicht schlimm. Es wird wahrscheinlich nur das Vorderbein rangesetzt haben und steht hinten noch in einer ganz leichten Schrittstellung.
Mhm, genau.
Dann kannst du immer davon ausgehen, dass das Pferd sich nach der Stellung der Hinterbeine richtet. Wenn es also hinten links zurücksteht, dann würde jetzt ja, wenn es losgeht, sich hinten links bewegen. Kannst du dir vorstellen?
Ja,
also ich habe das so vor Augen, okay. Mhm. Und wenn es sich hinten links bewegt, dann ist vorne rechts dran, weil es ist ja kein Passgänger. Dann weiß man also, auch wenn die Beine vorne nebeneinander stehen, müsste ich vorne rechts touchieren.
Genau, dann touchiere ich trotzdem dieses rechte Bein dann.
Mhm.
Okay, danke. Das war nur eine Zwischenfrage.
Und wenn man das mal nicht mehr weiß, ne,
ja,
dann bleibt man einfach stehen, denkt, oh verdammt, jetzt steht er mit beiden Vorderfüßen nebeneinander. Dann geht man mal los und guckt, welches Vorderbein nimmt das Pferd. Und dann weiß man es wieder. Ach, ich hätte das touchieren müssen.
Ah ja, genau.
Ne? Also zur Not kann man ja einfach mal gucken.
Ja, welchen Fuß er dann nimmt und dann lernt man das irgendwann wahrscheinlich.
Mhm, genau. Und man kann so ein bisschen, wenn man neben dem Pferd steht, kann man sozusagen unter seinem Arm durchgucken nach hinten. Also ich sitze jetzt hier so und mache das gerade so ganz witzig und ja, gucke so auf das Hinterbein des Pferdes. Und dann, das steht hinten links zurück, dann weiß ich, es kommt vorne rechts.
Vorne rechts. Okay, da kann man einfach mal schauen und sich umdrehen, durch seinen Arm durchschauen, wo das Hinterbein steht und das Gegenüberliegende, also das hinten gestellt
diagonal,
ist, das Gegenüberliegende touchieren. Okay.
Mhm.
Und apropos touchieren, wo touchierst du genau?
Ich probiere es so ein bisschen aus, das ist nicht unbedingt bei jedem Pferd das Gleiche. Es ist meist so zwischen Fessel und Karpal, irgendwo am Röhrbein, von vorne. Von vorne ist wichtig. Nachher, wenn das Pferd das schon so ein bisschen gelernt hat, brauche ich eigentlich das Pferd nicht mehr berühren. Dann zeige ich nur noch so hin.
Ah ja, das ist auch wichtig.
Hat man vielleicht auch mal im Video gesehen.
Mhm.
Umkehrschluss. Ich muss auch, wenn ich nicht will, dass das Pferd ein Bein hebt, das wirklich immer die Gerte zur Seite nehmen.
Mhm.
Dann geht man so ein bisschen wie mit so einem Blindenstock. Entschuldigung, jetzt nichts gegen Blindenstöcke. Also mein Vater hat auch einen benutzt. Das soll jetzt nicht doof klingen, ne? Aber man schwenkt den immer so hin und her und hin und her.
Jetzt verstehe ich, was du meinst. Und das aber, wenn ich jetzt zum Beispiel an der linken Hand bin, führe, dann würde ich das in der rechten Hand, also das zum Pferd zugewandten.
Nee, du hast das Pferd in der rechten und die Gerte in der linken Hand.
Linken, okay, gut.
Ja. Also wenn du auf der linken Seite des Pferdes bist.
Ja. Okay.
Also ich glaube, das ist jetzt ziemlich gut, nachdem wir gesprochen haben.
Ja.
Wenn du dann nochmal das Video guckst.
Das werde ich tun, ja. Und das empfehle ich auch allen Hörerinnen.
Ja, das geht nämlich auch den Leuten im Kurs immer so. Also gut ist es manchmal, wenn hier bei mir jemand im Kurs ist, der das Video schon kennt, der sagt dann oft, jetzt weiß ich, was du da gemeint hast nochmal.
Mhm.
So eine zusätzliche Hilfe. Und manche, die im Kurs sind und dann das Video gucken, sagen dann, genau so sieht das aus.
Ja, das ist begleitend sehr gut, wenn man sich mal die 10 Regeln auch so vor Augen führt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Da sind wir auch schon bei Punkt 4. Zeitig loben und das Leckerli nach vorne und gerade füttern. Kannst du das uns noch helfen, erklären?
Ja, ich möchte nicht, dass das Pferd den Kopf ganz zu mir dreht und ich praktisch an der Tasche das Leckerli ins Pferd stecke.
Mhm.
Na, gerade auch beim spanischen Schritt ist das mir wichtig, dass das Pferd nicht, um das Leckerli zu bekommen, rückwärts geht. Und deswegen strecke ich immer meine Hand, auch das wird dir wahrscheinlich nochmal auffallen.
Ja, nach vorne.
Strecke ich so nach vorne, so in die Mitte vor das Pferd.
Damit es nicht wieder einen Schritt zurück macht. Das ist. Okay, ja. Passt. Also das habe ich jetzt auch verstanden. Wo man die Gerte hat, haben wir schon besprochen. Punkt 5.
Ja.
Punkt 6, die Polka ist die Mutter des spanischen Schrittes. Da hast du auch schon erklärt, das ist, dass man nicht jedes Mal das Pferd touchiert, sondern.
Ja, genau, das ist, dass man übt erstmal die Polka. Also links heben 2 Schritte, rechts heben 2 Schritte, links heben 2 Schritte, rechts heben 2 Schritte.
Mhm.
Wenn das dann geht, dann kann man links heben, rechts heben, links heben, rechts heben machen.
Und was meinst du mit Schrittfolge nicht stören?
Damit meine ich, dass man auf die Hinterbeine guckt.
Mhm.
Und wenn das Pferd jetzt, was wir gesprochen haben, besprochen haben, hinten links zurücksteht. Das heißt, es würde ja hinten links vorgehen, also ist vorne rechts dran.
Ja.
Dann darf ich nicht störend werden, wenn ich vorne links verlange.
Ah, okay, ja.
Ne, weil dann würde ich es ja in so eine Art Pass zwingen. Und das will ich ja nicht. Also hat das Pferd ein Problem, wenn ich links verlange zu heben, obwohl ja rechts dran ist.
Ja, das stimmt, ja. Und dann hast du auch noch einen interessanten Punkt, dann für den richtigen Anfang auf die Hinterbeine achten. Das
genau,
hast du jetzt
das,
ein bisschen
das ist das, was ich jetzt eben erklärt
habe. Gell? Das ist nicht damit gemeint, dass ich gleich beim ersten Schritt nach hinten schaue, welcher Hinterbein zuerst geht. Da kann ich mich schon nach vorne orientieren, oder?
Das ist fürs erste Touchieren wichtig.
Mhm, das stimmt, ja. Okay.
Und ich würde halt so eine Trockenübung machen, bevor ich überhaupt irgendein Bein touchiere, würde ich einfach mal dieses Führen mit diesen drei Schritten üben. Weil manch einer kann nämlich gar nicht bis drei zählen.
Ja, das habe ich auch selber gemerkt. Ja. Mein Tipp ist dazu noch, wenn man musikaffin ist, kann man sich auch eine Musik, die den Takt hat, dazu anhören, um da ein bisschen in den Rhythmus zu kommen.
Ja gut, aber am Anfang ist man wirklich sehr langsam unterwegs.
Das stimmt, ja, man verpasst den Zeitpunkt des Stehenbleibens, finde ich.
Ja, und man sieht also, dass man richtig ist. Wenn das Pferd einmal mit links antritt und das andere mit rechts antritt und dann wieder mit links antritt und dann wieder mit rechts antritt,
okay.
Dann weiß man, man ist richtig.
Ja, und vielleicht kann man sich ja dann auch von Freundinnen oder Freunden auch mal filmen lassen, um zu schauen, was man falsch macht.
Auf jeden Fall hilfreich, ja. Ja.
Mit dem Handy geht es ja heute überall.
Geht es total einfach, ja.
Dann sind wir schon bei Punkt 9, für die Schulterfreiheit, ja. Den Kopf auf die andere Seite. Was meinst du damit?
Also ich habe das Pferd dabei an einem ganz kurzen Strick. Also ich fasse praktisch kurz hinterm Haken an. Deswegen auch möglichst keinen Panikhaken, weil sonst mache ich manchmal plopp und das Pferd ist los. Lieber ein Karabiner, ne?
Mhm.
Und wenn ich das linke Bein vorne verlange, muss ich einen gestreckten, steifen Arm machen, damit das Pferd ein bisschen nach außen guckt und sein Gewicht auf das rechte Vorderbein bekommt, dann kann es das linke Vorderbein viel einfacher heben.
Ah, das hast du jetzt schön erklärt. Und umgekehrt, wenn ich jetzt das rechte Bein will, dann tue ich es zu mir, in dem Fall nach links wenden. Ein bisschen
das geht
mit
immer einfach.
Okay.
Ne? Das macht man meistens sowieso, dass man das Pferd ein bisschen zu sich hinzieht.
Ja.
Schwieriger ist eben dieses Pferd nach außen gucken lassen.
Der Punkt 10, der fasst eigentlich alles noch ein bisschen zusammen. Man muss Step by Step, wie du gesagt hast, erstmal nur das Gehen üben, bevor man noch mit dem Touchieren anfängt. Und dann beginnt man mit der Polka und dann mit dem spanischen Schritt, oder?
Ja.
Was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man oft im Übereifer ist, hört man ja gar nicht mehr auf. Wie lange sollte man sowas an einem Stück machen eigentlich? Oder wie lange machst du das an einem Stück?
Und am schönsten ist aufhören.
das ist wahr, ja.
Das kann sein, dass ich nur 5 Minuten übe.
Mhm. Und woran merkst du, dass dein Pferd geistig oder körperlich überfordert ist?
Ich will das ja nicht überfordern. Nein. Ich höre ja gerne schon vorher auf. Es könnte auch der Mensch überfordert sein.
Ja.
Ja, woran merke ich das? Also ich meine, spätestens dann, wenn es wieder schlechter wird, ne?
Okay, ja.
Dann kann ich mich ärgern, kann kurz auf die Erde stampfen und wütend sein, warum ich nicht früher aufgehört habe und mir vornehmen, morgen dann früher Schluss zu machen.
Eine Lektion sollte man immer gut beenden, oder? Das gilt auch für den spanischen Schritt.
Auf jeden Fall. Also ich meine, es hat mal ein sehr schlauer Mensch in solchen Sachen, Freddy Knie, gesagt, wenn Aufhören die größte Belohnung ist, dann stimmt an meinem Training was nicht. Ja, da gebe ich ihm völlig recht. Es geht jetzt nur darum, wenn man jetzt eine neue Lektion macht, dann würde ich halt aufhören, wenn es gerade besonders gut ist.
Mhm.
Man kann natürlich gerne danach noch irgendwas machen, was das Pferd schon kann.
Ja.
Und wo ich weiß, das Pferd macht das ganz gerne. Also das kann ja irgendwas Einfaches sein, was weiß ich, noch mal ein paar Schritte rückwärts gehen oder einfach still stehen bleiben oder so.
Mhm.
Also ich muss jetzt nicht unbedingt sofort das Pferd wegstellen. Oh, jetzt hast du falsch gemacht, die stellt mich weg. Ne? Also im günstigsten Fall ist das ja so, dass das Pferd gerne was mit mir macht.
Das ist richtig, ja.
Und von daher muss nicht immer sofort Schluss sein, aber eben Schluss mit dieser Übung.
Dann ist ja für dich neben den körperlichen Lektionen, wenn man ein bisschen bei dir auf deiner Website stöbert, sieht man ja, dass du auch viel Wert auf mentales Training in deiner Pferdelehre legst. Ja? Wie hängt denn die mentale und die körperliche Fitness vom Pferd zusammen und welches mentales Training schlägst du vor?
Ja, manchmal ist es ja so, dass das Pferd irgendwie krank ist und vielleicht gar nicht so viel laufen darf. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich es irgendwie anders beschäftigen kann, indem es ein Hütchen, also so ein Verkehrshütchen umkippt und wieder hinstellt oder so. Sowas kann man ja auch machen mit dem Pferd. Muss ja nicht immer irgendwie Passage gehen.
Das war aber schon ein sehr guter Hinweis, den ich auch mir zu Herzen nehme für mein Cushing-Pferd, dass man es halt auch wirklich mental beschäftigen muss und massieren und so auch, wenn man wirkliches Training mit ihm nicht machen kann.
Ja, ich habe zum Beispiel auch mit einem Pferd geübt. Es gibt doch diese Hula-Hoop-Reifen.
Ja. Yeah.
Dass er den so mit Schwung hoch hebt, dass er dann über den Kopf geschwungen wird.
Das ist aber,
kann auch eine Weile dauern, bis das klappt.
Ja, das schaut leichter aus, als es ist. Mhm. Das stelle ich mir vor. Ja.
Übrigens auch eine gute Übung für Pferde, die kopfscheu sind. Und sich nicht an die Ohren fassen mögen.
Ah, okay.
Also Ohren fassen lassen mögen. Wenn die zum Beispiel üben, ihren Kopf durch den Ring zu stecken.
Nette Übung.
Ja nicht schleudern, sondern man hält den Ring hin und das Pferd lernt, ich stecke meinen Kopf da durch.
Okay.
Das geht zum Beispiel dann nur über Lob.
Ja, und damit es überhaupt in den Hula-Hoop-Reifen beißt, das machst du auch wieder mit Leckerlis oder gibst du es ihm ins Maul oder wie?
Nee, das geht immer alles über positive Verstärkung.
Ja.
Und zwar Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr. Es guckt den Reifen an, es berührt ihn, es bewegt die Lippen, es kommt mal mit dem Zahn dran, es beißt mal dran, es hält ihn mal fest und so geht das immer weiter.
Okay, also Step by Step auch dort, ja. Und welche Zirkuslektionen kann man auch Pensionistenpferden beibringen? Du hast das Beispiel mit dem Hula-Hoop-Reifen gebracht, ja. Oder auch mit jungen Pferden, die noch nicht eingeritten wurden, aber auch beschäftigt werden sollten.
Ja, also ich meine, ein Kompliment kann eigentlich junges Pferd gut lernen, weil wenn man mal junge Pferde beim Spielen beobachtet, die machen das alle. Ich mache ein Kompliment halt immer ohne Hilfe.
Ohne Loge.
Ja. Wenn das ein Pferd nicht kann oder will, dann macht es das dann nicht. Also wird es sich da keinen Schaden zufügen. Man kann gut mit Pferden, also wenn ich zum Beispiel weiß, das Pferd hat rechts einen Sehnenschaden, da würde ich nicht auf dem linken Bein Kompliment machen, weil dann streckt es ja das rechte Bein extrem und hängt da drauf.
Ja, ja.
Dann würde ich das nicht machen. Aber so viel, immer so ein bisschen gesunden Menschenverstand hat ja vielleicht der eine oder andere doch noch.
Ja.
Ich habe zwar manchmal das Gefühl, der wird weniger, aber... Also ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Du schreibst ja, glaube ich, gerade an einen neuen Ratgeber, hast du mal erzählt. Was ist denn da so der Inhalt?
Ja, das ist gar nicht ein neuer, sondern das ist eine Neuauflage von einem Buch, was es schon gibt.
Ja,
das
erzähl.
Das Buch heißt Lernspiele für Pferde.
Ja.
Es ist beim Katmos Verlag. Und die haben angefragt, ob ich da mal wieder das praktisch überarbeiten möchte und ein bisschen was Neues noch dazu. Und das soll nächstes Jahr herauskommen.
Sehr fein. Aber wenn man ein bisschen was von dir sehen will, du hast ja auch einen Online-Shop, wo man sich gewisse, so wie den spanischen Schritt, auch Videos herunterladen kann.
Ja, also da kann man, die kann man nicht herunterladen, aber man kann sich praktisch so einen Zugang kaufen.
Ja.
Und dann kann man da eben das Kompliment, den spanischen Schritt, das auf den Podest gehen Und das Verbeugen, das und die Bergziege, das kann man da kaufen sozusagen.
Wo erreicht man dich oder wo kann man sich das anschauen?
Also das am besten geht man da auf meine Seite www.penquit.de.
Hast du eigentlich auch noch einzelne Inhalte von der Freizeitakademie bei dir eingearbeitet oder ist das einfach was ganz anderes?
Also das Buch, die Freizeitreiterakademie, das ist ja sozusagen die Grundlage von der Reiterei auf jeden Fall. Also das passt immer. Wer danach reitet, der kommt bei einem Kurs hier wunderbar zurecht. Das würde ich sagen, da hat mein Vater einen sehr schönen Grundstein gelegt. Viele, viele, viele Freizeitreiter.
Ja, und du legst den Grundstein sozusagen für die Bodenarbeit und die Zirkuslektionen.
Ja, mit der Pferdeschule, genau.
Dann sage ich dir danke, Nathalie, dass du dir die Zeit genommen hast und auf Trab warst und alles Gute.
Danke für das nette Interview.
Servus, bis zum nächsten Samstag, sagen euch die Welchis, Tessa, Velvet, Dancer und eure Julia Kistner.